Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute ja zu einer wirklich schon eigentlich lang ersehnten Folge. Wir haben schon vor circa ja, 1,5 Monaten mal in unserer Facebook-Gruppe angekündigt, dass wir demnächst vorhaben, einen Steuerberater zu interviewen und haben dann natürlich dann fleißig Fragen gesammelt, die wir heute auch hier endlich in der heiß ersehnten Folge abarbeiten werden. Und ja, wie ich das Thema gerade schon kurz angesprochen habe, heute geht's wirklich ums Thema Steuern in Bezug auf Amazon FBA, aber auch eigentlich sehr, sehr allgemein gesehen einfach auf das komplette Unternehmertum. Ja, das ist ja eigentlich immer relativ einfach und gut übertragbar und deswegen haben wir hier heute wirklich einen Experten dabei, nämlich Thomas. Thomas, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Thomas Matischek, ich bin Steuerberater aus Oldenburg und einige meiner Kunden betreiben FBA, einige mehr machen E-Commerce im Allgemeinen. Dazu kommt natürlich immer kommen immer die Themen, welche Geschäftsform lohnt sich eine GmbH für mich, eine UG was ist dort der sicherste und einfachste Ablauf für mich?
Das stimmt. Sehr schön. Hannes ist auch dabei. Hannes, moin moin.
Leute. Moin moin.
Sehr schön. Dann sind wir alle hier zusammen und dann würde ich sagen, starten wir auch mal gleich in die Themen ein oder in die Themengebiete. Das erste kleine Themengebiet, was wir uns auch so ein bisschen rausgepickt haben und was sehr, sehr einen Anklang gefunden hat, war erstmal die ganze Unternehmensform. Was lohnt sich eigentlich für mich? Womit soll ich starten und was muss ich wo beachten? Und da wäre jetzt so erstmal meine Frage an dich, Thomas. Was lohnt sich eigentlich am Anfang damit? Womit soll ich starten? Ganz, ganz einfach. Eine UG mit einer GmbH oder einem Einzelunternehmen. Natürlich hängt das hier stark von einigen und von mehreren Faktoren ab und vielleicht kannst du dazu ja schon mal ein bisschen was sagen.
Ja, also ganz grundsätzlich kommt es natürlich erstmal darauf an, wo will ich hin? Will ich mit meinem Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal, so ein bisschen ausprobieren? Ich weiß nicht, ob ich sowas zukünftig fortführen werde. Will ich richtig ins große Geschäft einsteigen und auch in welchem Segment bewege ich mich? Nehmen wir mal das Beispiel Amazon FBA. Da ist es fast egal, ob ich jetzt eine UG oder eine GmbH habe. Wenn ich jetzt, sage ich mal, in den alten Branchen tätig, will ich vielleicht irgendwie einen Großhandel machen, will ich einfach Importeur sein. Dort macht es natürlich nach außen hin keinen guten Eindruck, wenn ich mit einer UG anfange, sage ich jetzt mal. Denn die hat gerade bei älteren Unternehmern immer so den leichten Touch einer Ramsch GmbH, kann man sagen. Da sollte man halt schon mit einer GmbH mit mindestens 25.000 Euro Stammkapital auch an den Start gehen. Denn sonst macht man sich einfach unglaubwürdig im Außenverhältnis. Das ist dort ein ziemlich großes Problem. Wie gesagt, im Onlinehandel ist es fast einerlei. Grundsätzlich, wenn man startet, könnte man mit einer UG, mit einer GmbH oder auch als Einzelunternehmen starten. Aber im Endeffekt stellt sich immer die Frage, wo soll die Reise hingehen mit mir und was möchte ich künftig machen?
Ja.
Denn,
Ja, genau. Das denke ich ist auch der richtige Ansatz. Wie siehst du das Ganze jetzt im Vergleich? Also du hast ja eben auch gesagt, dass die UG oder GmbH, dass du das als relativ erstmal gleich im Onlinehandel besonders ansiehst. Mhm. Wie siehst du das im Vergleich zum Einzelunternehmen? Also von den Rechten, Pflichten her und auch vielleicht vom Einkommen her? Also ab wann würde sich das eventuell steuerlich lohnen?
Also erst einmal ist so eine UG oder GmbH, sagen wir einfach mal Kapitalgesellschaft im Allgemeinen, relativ schwieriger zu handeln wie ein normales Einzelunternehmen. Wobei beim Einzelunternehmen, hake ich gleich mal ein, muss man halt auch unterscheiden, starte ich jetzt, ich sage mal, als kleiner Einzelunternehmer mit einer nur Gewinnermittlung, ich mache noch keine Bilanz, sondern stelle einfach nur Einnahmen und Ausgaben gegenüber, dann ist es alles relativ simpel und leicht zu handeln. Wenn ich bilanziere, ist es fast ähnlich wie bei einer GmbH. Das Ganze wird dann also schon deutlich komplexer. Von daher, auch dort stellt sich dann die Frage, wie fange ich allein im Einzelunternehmen an? Aber grundsätzlich könnte man sagen, ab einem Gewinn von ungefähr 60.000 Euro fährt man mit der GmbH steuerlich gesehen schon etwas günstiger wie beim Einzelunternehmen. Und auch ab einem Gewinn von 60.000 Euro muss ich auch im Einzelunternehmen bilanzieren, wie ich es auch in einer GmbH, in einer UG machen muss. Von daher sind dann die Rechte und Pflichten relativ ähnlich, wobei bei der Kapitalgesellschaft noch so ein bisschen mehr Formalismus nachher hinten dran hängt.
Das heißt, du sagst auch, wenn man wirklich von vornherein schon weiß, man wird diese Gewinngrenze zu einer hohen Wahrscheinlichkeit überschreiten, dann sollte man direkt einen Bogen um das Einzelunternehmen machen und direkt eine Kapitalgesellschaft gründen?
Wie gesagt, es stellt sich die Frage, was will ich damit später machen? Gründe ich eine Gesellschaft, weil ich eine Exit-Strategie habe zum Beispiel, würde ich auf jeden Fall eine GmbH, besser noch eine Holdingstruktur wählen. Will ich jetzt einfach einfach mal mich ausprobieren. Also ich habe es in der Vergangenheit auch mal vor vielen, vielen Jahren gemacht, dass ich bei eBay angefangen bin. Dort bin ich auch mit einem ganz normalen Einzelunternehmen angefangen, weil ich das einfach viel schneller wieder beendigen kann. Habe ich eine Kapitalgesellschaft am Start und die Kapitalgesellschaft muss dann liquidiert werden. Und diese Liquidation, die zieht sich mindestens ein Jahr in der Praxis, bis alles dann tatsächlich beendet ist, angemeldet ist, 1,5 bis 2 Jahre. Hingegen kann ich ein Einzelunternehmen morgen abmelden beim Gewerbeamt und beim Finanzamt und dann ist das Ding erledigt. Natürlich, das müssen noch steuerliche Pflichten dann erfüllt werden, sprich eine Schlussbilanz oder dergleichen erstellt werden, aber es ist kann sofort dann beendet werden. Und auch der Kostenapparat für Veröffentlichungen in einer Kapitalgesellschaft etc. Läuft einfach noch weiter und beim Einzelunternehmen natürlich dann nicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie siehst du das Ganze mit der Haftung? Also es ist ja generell so, wenn man auf Amazon verkauft und selbst als GmbH oder UG natürlich bewusst gegen gewisse Zertifikate oder gegen Rechte verstößt, dass man dort auch oder dass das Haftungsrecht durchgreift auf den Gesellschafter. Deswegen ist es so aus meiner Erfahrung her eigentlich jetzt nicht unbedingt der Hauptgrund, eine UG oder GmbH direkt zu gründen, nur aus Haftungssicht, besonders weil man halt trotzdem oder immer noch selber haften kann, wenn man halt wirklich aktiv und weiß, dass man gegen gewisse Dinge verstößt.
Also sehe ich genauso, das sollte kein Grund sein, um eine Kapitalgesellschaft zu wählen. Was gerade interessant ist, wenn man ja noch relativ jung ist, vielleicht noch am Studieren ist, man kann einfach über eine Kapitalgesellschaft sein Gehalt viel besser steuern. Ne, man kann sagen, ich zahle mir nur vielleicht 500 Euro jeden Monat aus, kann gegenüber von Krankenkassen halt das alles ein bisschen kleiner halten in Sachen Beiträge etc. Das könnte ein Grund sein. Oder allgemein, wenn ich meine Gewinne immer wieder reinvestieren will und möchte darauf etwas weniger Steuern zahlen, macht es halt Sinn, tatsächlich in diese GmbH oder UG reinzugehen.
Ich finde auch nur, bei der UG, ja. Ich finde auch irgendwie, dass diese Struktur der UG GmbH, also ich habe ja auch als Einzelunternehmer gestartet und ich finde jetzt oder bin mittlerweile bei einer GmbH und finde das System und einfach ein bisschen einfacher. Man fühlt sich so ein bisschen, erst ein bisschen übersichtlicher, finde ich, weil du hast halt wirklich deinen festen Steuersatz, diese im Prinzip eigentlich immer 30%. Das natürlich weicht dann nochmal ein bisschen ab. Also ist manchmal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber mit denen man immer ganz gut rechnen kann. Und deswegen finde ich es auch in der Kostenkalkulation irgendwie nochmal deutlich übersichtlicher und einfacher. Und das System gefällt mir persönlich dahinter deutlich besser.
Könnt ihr noch mal kurz auf diese 30% eingehen, weil ich glaube, wir haben viele, die kennen sich auch noch so gar nicht damit aus, die haben jetzt vielleicht ihr Einzelunternehmen gegründet.
Also grundsätzlich besteuert die Kapitalgesellschaft ihren Gewinn mit 15% Körperschaftsteuer, 5,5% Solidaritätszuschlag und dann sagt man, es kommt je nach Hebesatz nachher darauf an, aber ungefähr 15% nochmal an Gewerbesteuer insgesamt, sodass man auf einen Steuersatz im Durchschnitt von 30-31% kommt. Beim Einzelunternehmen ist es einfach so, da zahlst du auch auf deinen Gewinn die Einkommensteuer, ab gewissen Grenzen dann auch Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls Kirchensteuer und beim Gewinn von über 24.500 Euro auch noch Gewerbesteuer. Aber du bist bei einem Einzelunternehmen relativ schnell in einem höheren Steuersatz wie diese 30% bei einer Kapitalgesellschaft. Nämlich normalerweise bei 50.000, 60.000 Euro bist du schon in der Spitze auf jeden Fall über diese 30%. Und ne, das ist dann halt der Punkt, wo man dann anfängt abzuwägen, steuerlich gesehen, was lohnt sich mehr, Kapitalgesellschaft, Einzelunternehmen. Mhm. Und was gerade halt schon gesagt worden ist, mit dieser Sicherheit, man bekommt in einer Kapitalgesellschaft dann ein festes Gehalt, vielleicht nochmal eine Tantieme. Also man ist eher schon Arbeitnehmer, obwohl es die eigene Gesellschaft ist. Was bloß viele einfach vergessen, wenn sie eine Kapitalgesellschaft gründen, ist, dass man sich dabei einfach nicht bedienen kann wie in seinem Einzelunternehmen. Wir erleben es also auch immer wieder, dass dann Unternehmer Geld von ihrem Konto nehmen, einfach mal so, weil sie meinen, das ist ja ihre Gesellschaft. Aber in einer Kapitalgesellschaft funktioniert das nicht. Sie ist nämlich eine komplett eigenständige juristische Person. Und man braucht halt für alles, was man dort macht, letztendlich Verträge oder Beschlüsse. Und das wird auch gerne mal übersehen, dass sowas dann irgendwo noch in der Schublade liegen muss, falls ein Finanzamtsprüfer sich das Ganze mal anschaut.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da muss man sich ein bisschen reindenken, denke ich einfach. Ne? Dass man sich wirklich vorstellt, als würde man da neben einer echten Person im Prinzip sitzen. Und das ist so ein bisschen diesen Gedankengang, den man dahinter erstmal verstehen muss. Und der, wie du sagst, bringt auch ein paar Rechten und Pflichten dadurch natürlich mit Verträge und so weiter. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Was jetzt noch mich ganz oder was mich noch interessiert, bei dem Einzelunternehmen hat man ja eine ganz normale Einnahmenüberschussrechnung, wie du gesagt hast, bis zu diesem Punkt von 60.000 Euro, wo man auch bilanzieren muss. Das bedeutet ja im Prinzip, dass ich theoretisch meinen ganzen Gewinn, den ich fahre, sag ich mal, durch den Verkauf meiner Produkte wieder in neue Ware erstmal reinvestieren könnte und dadurch meinen Gewinn natürlich auch wieder mindere, weil das wird dann ja von der Ausgabe erstmal getätigt. Stimmt diese Aussage oder ist das nicht so beim Einzelunternehmen?
Das stimmt also so lange, wie ich tatsächlich nur eine Einnahmenüberschussrechnung mache. Und da muss ich einfach darauf achten, dass der Zahlungsabfluss auch noch im alten Jahr erfolgt. Ja. Wenn das gewährleistet ist, ich habe eine Einnahmenüberschussrechnung, ich zahle, sagen wir, zum 30.12. nochmal 20.000 Euro für meine Ware an oder ist vielleicht schon der komplette Kaufpreis, dann mindere ich mit dem Geldabfluss auch meinen Gewinn. Ja. Da habe ich tatsächlich eine Bilanz beim Einzelunternehmen oder auch bei einer GmbH, dann ist der Kauf von Ware einfach keine Gewinnminderung mehr, sondern auf der einen Seite habe ich den Wareneinkauf, auf der anderen Seite dann aber auch eine entsprechende Bestandserhöhung meines Warenbestandes und dann habe ich einfach keine Auswirkungen mehr beim Wareneinkauf.
Ja, genau, darauf wollte ich nochmal hinaus, weil das denke ich auch nochmal ganz interessant. Besonders, wenn man vielleicht, wie du gesagt hast, einfach mal am Anfang ein bisschen starten möchte, das auch vielleicht erstmal testet, was ich auch jedem empfehle. Also man muss ja natürlich auch erstmal gucken, ist zum Beispiel das Geschäftsmodell Amazon FBA überhaupt was für mich? Macht mir das Spaß und möchte ich damit überhaupt meinen Lebensunterhalt verdienen? Ja, das ist auch immer eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da finde ich halt den Weg erstmal einfach zu starten über das Einzelunternehmen auch sehr sinnvoll. Ja, also das, denke ich, ist da eine gute Möglichkeit.
Definitiv. Und dazu kommt natürlich dann, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann melde ich das Unternehmen ab und gut ist und muss mir nicht überlegen, was mache ich jetzt dann auch die nächsten Jahre mit meiner Kapitalgesellschaft oder wie unterhalte ich sie denn finanziell, dass sie einfach dann in Ruhe liquidiert werden kann.
Ja, das stimmt.
Die Tatsache, ob man bilanzieren muss beim Einzelunternehmen, wovon hängt die nochmal genau ab?
Also grundsätzlich erst einmal von den Größen, beziehungsweise auch, was man letztendlich erst einmal im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung am Anfang einträgt. Dort wird dann die Frage gestellt, ja, wie ermitteln Sie Ihren Gewinn? Und wenn man dann Einzelunternehmen ist und ankreuzt nach Einnahmeüberschussrechnung, dann ist das Thema auch durch. Habe ich dann allerdings in dem Jahr vielleicht schon einen Gewinn von über 60.000 Euro oder einen Umsatz von über 600.000 Euro, wäre natürlich schön, aber schaffen nicht ganz so viel. Also ich habe es schon erlebt, aber 600.000 Euro Umsatz ist natürlich schon eine Ansage. Dann bin ich halt ab dem nächsten Jahr dabei zu bilanzieren, ob ich will oder nicht.
Ja, okay. Was wir jetzt vielleicht nochmal kurz ansprechen können, wäre die Kleinunternehmerregelung. Die gibt es ja auch noch beim Einzelunternehmen. Siehst du es als sinnvoll an, wenn man jetzt als Einzelunternehmer startet, der Kleinunternehmerregelung erstmal Gebrauch zu machen, auch wenn man vielleicht schon Absichten hat, okay, ich weiß eigentlich schon oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese 17.500 Euro ziemlich schnell erreichen würde. Wie siehst du das?
Also vielleicht vorab nochmal eben, die Kleinunternehmerregelung kann ich auch in der Kapitalgesellschaft anwenden.
Genau.
Also das ist unabhängig von der Rechtsform. Aber ja, man muss sich das halt auch da überlegen. Wenn ich FBA betreibe, kann es sinnvoll sein, weil ich mir dann die Umsatzsteuer spare. Aber auf der anderen Seite, gerade im Bereich FBA, kriege ich dann eine Rechnung von Amazon über die Verkäufergebühren zum Beispiel. Steht auf dieser Rechnung immer drauf, dass der Steuerschuldner der Leistungsempfänger ist. Also in diesem Fall jetzt unser Unternehmer. Und er muss dann diese Rechnung bei der Umsatzsteuererklärung mit erklären. Er muss die Umsatzsteuer entsprechend dort ausweisen und später, weil er keinen Vorsteuerabzug hat, auch wieder abführen. Wenn mir das bewusst ist, kann ich auch Kleinunternehmer sein. Wenn ich diese Problematik umgehen will und ich sowieso schon bei mir einkalkuliert habe, dass ich umsatzsteuerpflichtig werde, entweder im laufenden Jahr oder im nächsten Jahr, dann sollte ich vielleicht lieber gleich auf die Kleinunternehmerregelung verzichten. Ja, weil man einfach dann gleich auch im Fluss ist. Man weiß einfach, okay, regelmäßig kommen dann die Umsatzsteuervoranmeldungen, die ich abgeben muss. Dies und das muss ich beachten und habe nicht am Jahresende diesen Hackmeck mit der Umsatzsteuerjahreserklärung, wo ich dann noch nachzahlen muss.
Ja, das stimmt. Das sollte man beachten da. Oder das ist ja so, dass wenn man bei Amazon die Umsatzsteuer-ID hinten im Backend einfügt, dann wird einem von Amazon halt oder die Amazon-Gebühren ganz normal abgezogen und die 15%. Und sobald man die da hinten halt nicht einträgt, wird einem dann auch noch die 15% darauf automatisch abgebucht. Das nochmal dazu als kleine Info für alle, die gerade hier zuhören. Ja, jetzt vielleicht nochmal, jetzt haben wir so ein bisschen die Unternehmensform schon mal abgeklappert. Was sind aber jetzt so ein bisschen die laufenden Kosten aber beim Einzelunternehmen und bei einer Kapitalgesellschaft? Das kommt natürlich hier auch wieder auf den erwirtschafteten Umsatz an, auf den erwirtschafteten Gewinn. Aber was ist hier so ein bisschen die Richtlinie? Einfach mal, damit man sich ein kleines Bild machen kann als Beispiel. Wir starten jetzt einfach mal mit einer Kapitalgesellschaft und einem Einzelunternehmen und sind wirklich noch am Anfang, haben vielleicht zwei Produkte und erwirtschaften damit jetzt, sagen wir mal einfach als Beispiel, so 1.000 Euro bis 2.000 Euro Gewinn im Monat.
Also was man jetzt dabei beachten muss oder worauf wollt ihr jetzt hinaus?
Das können wir gleich auch machen, das ist eine gute Frage, aber so ein bisschen auch, was sind die laufenden Kosten bei der Kapitalgesellschaft ungefähr und im Vergleich dazu mal beim Einzelunternehmen?
Okay, bei der Kapitalgesellschaft, sagen wir mal, der Unternehmer macht seine Buchhaltung selber, weil er es kann. Dann muss er einfach halt nur beachten, dass er auf jeden Fall gleich mit im Club der IHK-Zahler ist. Die Beiträge bei der IHK sind auch deutlich höher wie bei Einzelunternehmen. Je nach Region liegen die zwischen 130 und 180 Euro, die halt monatlich kommen, immer als Grundrauschen. Und die Kapitalgesellschaft muss jährlich ihren Jahresabschluss veröffentlichen. Also das ist halt auch so ein Thema, was viele dann übersehen, dass man, ja, nehmen wir mal das Jahr 2015. Für das Jahr 2015 ist der Jahresabschluss spätestens mit Ablauf des Jahres 2016 zu veröffentlichen. Ansonsten kommen die freundlichen Mitarbeiter vom Bundesamt der Justiz und mahnen einen nochmal an mit einem Ordnungswidrigkeitengeld, was zurzeit, ich glaube, bei 110 Euro ungefähr liegt. Veröffentlicht man dann immer noch nicht seine Unterlagen, ist man schon bei 2.500 Euro und so weiter. Das steigert sich dann, glaube ich, hoch bis 25.000 Euro. Also hatte ich bisher zum Glück noch nicht erlebt. Aber das ist halt so ein Punkt, der gerne übersehen wird, wo dann einfach nochmal wieder einen Haufen Kosten anfallen. Und beim Einzelunternehmer, auch wenn ich jetzt hier alles selber machen kann, habe ich einfach nur das Grundrauschen für den IHK-Beitrag, der relativ schmal ist. Gerade wenn ich keinen Gewinn mache, wird auch kein IHK-Beitrag dann festgesetzt. Ansonsten hängt es jetzt darauf, kommt es darauf an, was kann ich selber und was muss ich letztendlich outsourcen. Ja.
Und wie sieht es aus mit dem Aufwand in der Buchhaltung? Also du hast jetzt gesagt, wenn der Unternehmer das selber machen kann, was genau kann der Unternehmer das selber machen und was sollte er vielleicht den Steuerberater machen lassen?
Ja, würde ich mal sagen, kommt darauf an, ob du vielleicht vorher Betriebswirtschaft studiert hast oder kaufmännisch bereits tätig gewesen ist. Wenn man anfängt, sagen wir mal so, und man kann die Buchhaltung selber machen, dann würde ich mir eine schmale Software suchen, wo ich meine Rechnung vielleicht sogar einscannen kann, wo ich vielleicht so ein bisschen Anbindung an die einzelnen Rechnungssysteme oder auch an Amazon vielleicht habe, wo ich mir dann mit relativ wenig Aufwand meine Daten in die Buchhaltung reinziehen kann und die monatlichen Umsatzsteuervormeldungen, wenn ich kein Kleinunternehmer bin, halt selber machen kann. Ansonsten, wenn ich gar keine Ahnung davon habe, würde ich auf jeden Fall, oder wenig Ahnung auch davon habe, würde ich auf jeden Fall sagen, geh mal lieber zum Steuerberater, lass dir mal erklären, was da auf dich zukommt und vielleicht versuchst du es einen Monat, aber dann gibst du es ab, weil einfach da die Hürden nachher zu groß sind, was an Aufzeichnungspflichten auf einen zukommt, was man sowieso vielleicht, wenn man den Jahresabschluss und die Steuererklärung nicht selber machen kann am Ende des Jahres, was dann nochmal alles nachgezogen werden muss. Und so hat man den Aufwand einfach deutlich verteilt, deutlich besser im Überblick, wenn man es dann abgibt. Und man hat vielleicht sogar im Idealfall einen konkreten Hinweis oder Überblick darüber, wo gehen meine Kosten hin, wo gehen meine Erträge hin und kriegt dann vom Berater nochmal eben am Jahresende dezent den Hinweis, pass auf, wenn du jetzt nicht investierst oder dies und das machst, musst du halt Steuer X nachzahlen. Also dass man auch reagieren kann. Habe ich keine Ahnung von der Thematik, sondern ich versuche mal locker, nehmen wir mal als Beispiel irgendwie in Candice oder dergleichen meine ganzen Sachen zu verbuchen. Und auf einmal stelle ich fest, ich wollte ja vielleicht Kleinunternehmer bleiben im nächsten Jahr, jetzt bin ich aber schon über die Grenzen drüber weg und komme nicht mehr raus aus dieser Misere. Dann kann das unter Umständen ja sehr teuer werden oder einfach auch nervig, weil ich jetzt ganz andere Rechte und Pflichten erfüllen muss.
Das denke ich auch. Hast du da vielleicht dann nochmal so einen kleinen Richtwert, so einen kleinen Beitrag, sag ich mal, wenn man wirklich alles abgeben möchte und noch nicht die Riesengewinne fährt, einfach mal nur so eine Schätzung, was da monatlich auf einen zukommt, dass jemand, der jetzt vielleicht auch vor der Entscheidung steht, sich das dann oder das dann auch nochmal mit in seine Entscheidung reinziehen kann?
Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir. an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat. Sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten 4 Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren 1.000 Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von 0 auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMC Ventures. Und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und derzeit haben wir bis jetzt schon 3 neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, die sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von 1 oder 2 Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits 7-stellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt seit AMC Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1:1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
Es fängt halt ganz klein an und normalerweise liegt es einfach am Zeitaufwand. Wie gut sind die Unterlagen aufbereitet, die man bekommt? Sind vor allen Dingen Gutschriften immer laufend erstellt worden oder muss man da als Berater, als Sachbearbeiter immer wieder hinterherlaufen, dass es alles seine Ordnungsmäßigkeit hat? Also ich würde mal sagen, in der Anfangszeit, das geht los von einer halben Stunde Aufwand, sprich irgendwie zwischen 30 und 40 Euro netto bis 100, 150 Euro für die Buchhaltung im Monat. Halt in der Anfangszeit, je nachdem, wie viel Orders man hat, hat man nachher, ich sage jetzt mal, einige 100 Orders im Monat, kommt man natürlich dann mit dem Aufwand nicht mehr hin, weil dann auch die Nachbearbeitung einfach deutlich größer wird, weil dann doch gerne mal Gutschriften vergessen werden oder Retouren vergessen werden, dann zu dokumentieren. Und das ist einfach nachher das, was Zeit kostet.
Man kann im Prinzip sagen, je größer man wird, je mehr man wächst und desto mehr Aufwand wird es natürlich dann auch und desto mehr kostet es auch. Ne? Das ist ja, wächst genau. Also relativ gut in Relation, sage ich mal, was ja auch eigentlich fair ist und auch richtig so ist. Ich meine, wenn man mehr verkauft, dann hat man meistens auch einen höheren Gewinn und dann sollte das ja auch da wieder übereinpassen.
Genau, bloß die Buchführungskosten wachsen einfach nicht nicht entsprechend dem Umsatz mit. Ne? So kann man das nicht sehen. Die wachsen also eigentlich deutlich langsamer. Aber es liegt halt immer daran, wie arbeitet der Unternehmer selber mit. Ist ihm alles relativ egal und schickt halt, ich sag mal, Daten, die recht murksig sind, einem zu, dann wird es dann einfach deutlich teurer, weil diese Nacharbeit natürlich auch irgendwie bezahlt werden möchte, im Vergleich zu jemandem, der alles akkurat vorbereitet. Jede einzelne Gutschrift ist drin, jede einzelne andere Rechnung liegt vor. Man hat wenig Nachfragen. Ja, je besser vorbereitet, umso günstiger wird's, kann man einfach sagen.
Eine Sache, die mich jetzt noch mal ein bisschen interessiert, und ich denke auch viele, die gerade vielleicht noch am Anfang stehen mit ihrem Einzelunternehmen, ab wann soll ich eigentlich zum Steuerberater gehen? Eine ziemlich basic Frage. Ich denke, bei der Kapitalgesellschaft klärt sich das relativ schnell. Da sollte man, denke ich, fast schon zur Beratung und auf jeden Fall zur Beratung einen Steuerberater mal aufsuchen, um das Ganze auch mal durchzurechnen, ob sich das lohnt. Aber wie sieht es mit dem Einzelunternehmen aus oder halt dem Einzelunternehmen mit Kleinunternehmerregelung? Soll ich das gleich am Anfang tun, bevor ich mein Unternehmen gründe, erst danach oder erst, wenn alles läuft? Was ist da so ein bisschen deine Meinung zu?
Wenn ich die Lust und die Motivation habe, mich selber in das Thema einzulesen und ich starte jetzt als Einzelunternehmer mit Kleinunternehmerregelung, dann muss man nicht gleich zwangsläufig von Anfang an zum Berater. Wenn ich natürlich tatsächlich das als Perspektive sehe und möchte da zukünftig vielleicht sogar von leben beziehungsweise entsprechend ausbauen, dann sollte ich schon relativ zeitig zum Berater, einfach um die einzelnen Schritte, die man unternehmen möchte, unternehmen will, einfach auch mal mit ihm zu besprechen, welche Auswirkungen hat das. Aber im Grunde ist es normalerweise auch so, dass diese Erstgespräche beim Berater sowieso kostenlos sind, also bei uns ist es zumindest so. Man sollte sich vielleicht einen Berater suchen, der tatsächlich nicht jede einzelne Minute, sage ich mal, jedes einzelne Telefonat beim Startup gleich in Rechnung stellt. Denn die Margen sind ja nun mal gerade am Anfang sehr, sehr schmal, bis man endlich mal seine perfekte Nische gefunden hat, und da tut dann jeder Euro weh. Also es muss halt schon sowas sein, wo man auf Augenhöhe miteinander spricht und einfach fair miteinander umgeht.
Du hast gerade auch angesprochen, für diejenigen, die jetzt ein Einzelunternehmen zum Beispiel haben und das Ganze ja sehr langsam angehen und damit erstmal natürlich auch nicht viel Umsatz machen. Mhm. Was mich jetzt nochmal interessiert, vielleicht betrifft das auch den einen oder anderen, der mit FBA vielleicht angefangen hat und von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch macht dieses Jahr, der jetzt aber eben über diese Umsatzgrenze gekommen ist dieses Jahr. Mhm. Wir gehen ja jetzt auch schon langsam auf Ende des Jahres zu und es wird sich dann wahrscheinlich auch zum Januar hin einiges umstellen. Was würdest du so einer Person jetzt empfehlen zu tun?
Erst einmal gucken, wie hoch waren überhaupt meine Umsatzerlöse insgesamt? Wann bin ich im Jahr gestartet? Denn diese Größe von 17.500 Euro gilt ja erst einmal nur anteilig für das Jahr. Bin ich am Anfang des Jahres gestartet und ich bin jetzt bei knapp 17.500 Euro, müsste ich mir die Frage stellen, war das vorher abzusehen, dass ich über diese Größe komme? Denn gerade im Jahr des Beginnes wird es immer ein Diskussionspunkt sein mit der Finanzverwaltung, wenn man diese 17.500 Euro sprengt, war das vorher abzusehen oder sind irgendwelche Ereignisse eingetreten, dass man das vorher hätte nicht sehen können. Ich meine, es ist natürlich immer so ein Münzwurf, kann man sagen, ob es jetzt nun zündet oder nicht, aber die Finanzverwaltung hat halt schon so ein paar Indizien und wenn ich jetzt mal jemand sehe, der mit FBA anfängt, der hat aber vielleicht schon seinen Job gekündigt, also keine weiteren Einkünfte. Dann ist natürlich für die Finanzverwaltung nachher zu sehen, die hatte also schon mit geplant, dass er später davon richtig leben kann. Also war es schon eine seiner Absichten, diese Grenze zu knacken. Deswegen muss ich schauen, wie kann ich argumentieren, dass ich vielleicht doch noch unter die Kleinunternehmerregelung falle, obwohl ich diese Größe im Jahr des Beginnes überschritten habe.
Okay, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, weil ja ich denke auch einige bestimmt von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen wollen, weil sie ja sich denken, dann sind meine Margen größer, dann verdiene ich mehr im ersten Jahr, genau. Aber halt überhaupt nicht bedenken, dass sie, oder einfach davon ausgehen, dass sie drüber landen. Ja. Ich denke, das Finanzamt ist nicht völlig bescheuert. Und, genau. Wie sieht das dann aus? Wie sieht das aus, wenn man beispielsweise als Kleinunternehmer gestartet ist, aber das Finanzamt der Ansicht ist, dass man von Anfang an davon ausgegangen ist, dass man über der Umsatzgrenze landet. Wie sieht das aus? Was macht dann das Finanzamt? Was muss man dann nachholen? Muss man dann die gesamte Umsatzsteuer nachzahlen?
Also wenn man das nicht begründen kann, wenn man nicht sagen kann, ja, das war aus den und den Gründen gar nicht abzusehen oder sind irgendwelche entscheidenden Ereignisse eingetreten, die es einfach für mich unmöglich gemacht haben, das vorauszusehen, dann wird tatsächlich seit Beginn des Unternehmertums, sage ich jetzt mal, in dem Jahr die Steuer nacherhoben. Aber es gilt halt nur fürs Gründungsjahr. Ne? Komme ich im Gründungsjahr oder werde ich im Gründungsjahr von der Finanzverwaltung angeschrieben, hier Begründen Sie mal, warum Sie über die Grenze rübergekommen sind, es nicht vorher abzusehen war und man macht nichts als Beispiel, dann wird man rückwirkend zur Umsatzsteuer veranlagt. Und das heißt, aus allen Rechnungen muss die Umsatzsteuer rausgerechnet werden, was im Zweifel halt sehr teuer werden kann, obwohl ich vielleicht die Wareneinkäufe, die Einfuhrumsatzsteuer oder meine Umsatzsteuer aus irgendwelchen Dienstleistungen gegenrechnen kann, habe ich in der Regel ja trotzdem immer einen Kostenfaktor, auf den ich sitzen bleibe. Wenn man es tatsächlich schon sieht, dass man jetzt in dem Jahr weit, weit drüber ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit, das unterjährig einfach eben mitzuteilen. Liebes Finanzamt, ich bin jetzt hier über die Umsatzsteuergrenze und ich erkläre einfach mal meine Umsätze jetzt nach und zahle auch noch in dem Jahr, in diesem Fall in 2016, dann habe ich, wenn ich eine Einnahmenüberschussrechnung mache, die Umsatzsteuerzahlung noch als Gewinnminderung wieder drinne, sodass ich einfach dann bei der Einkommensteuer vielleicht gegebenenfalls dadurch etwas einspare.
Ja.
Das wäre nochmal so ein Thema, wenn man es absehen kann, vielleicht jetzt schon machen, jetzt schon zahlen, wenn ich es mir leisten kann, um einfach die Gewinnminderung für dieses Jahr mitzunehmen.
Ja. Ich weiß nicht, ob das auch schon ein Indiz wäre. Ich sage mal, ich starte als Einzelunternehmer und kaufe gleich mal Ware im Wert von 10.000 oder 15.000 Euro. Das dürfte dem Finanzamt dann wahrscheinlich auch nicht leicht zu erklären sein, dass man dann vorausgesehen hat, dass man unter dieser Schwelle bleibt. Oder das ist dann wahrscheinlich auch schon so ein Indiz, mit wie viel Kapital fange ich eigentlich an, oder?
Genau, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich jetzt, sage ich mal, mit 1.000 Euro meine Erstbestellung mache, ist es natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn ich 10.000, 15.000 Euro am Anfang des Jahres vielleicht Ware kaufe. Genau. Davon ist ja schon auszugehen, dass man dann locker die 17.500 Euro schafft. Ja,
genau. Wie ist das, wenn man jetzt, sage ich mit meinetwegen 1.000 Euro das Ganze startet und dann einen gewissen Erfolg sieht und dann vielleicht von seinem privaten Geld nochmal 5.000 oder vielleicht 10.000 Euro reinfließen lässt? Weil dann hat man ja im ersten Jahr nochmal sehr, sehr viel investiert, aber trotzdem ist man ja am Anfang nicht davon ausgegangen, über dieser Umsatzgrenze zu landen, sondern man war, sag ich, überrascht, wie gut es läuft beispielsweise. Kann man dann ein Problem bekommen, wenn man zum Beispiel im November oder Dezember nochmal 10.000 Euro nachlegt aus seinem privaten Vermögen?
Nein, also ich würde erstmal sagen, nicht. Denn das Geld muss ja auch erstmal irgendwo hergekommen sein. Dann wirst du wahrscheinlich unterjährig tatsächlich noch nebenher auch andere Einkünfte gehabt haben. Ich denke mal nicht, dass es nur das Ersparte war.
Ja.
Dann kann man es einfach halt ganz gut begründen. Ne? Um zu sagen, okay, es lief jetzt so gut, es war gar nicht abzusehen, die Nachfrage ist einfach da. Aber es steht und fällt erstmal mit dem Sachbearbeiter beim Finanzamt, der muss das verstehen, was da passiert. Und das kann einfach so eine Diskussion einfach schwierig machen.
So, jetzt haben wir lang genug über die Kleinunternehmerregelung gesprochen, denke ich, und sehr, sehr ausführlich. Ja, ich denke, wir ziehen mal ein bisschen weiter. Ich würde jetzt endlich nochmal ganz gern nochmal sehr speziell nochmal aufs Einzelunternehmen eingehen und danach nochmal ein bisschen detaillierter wirklich auf die Kapitalgesellschaft. Mhm. Und beim Einzelunternehmen jetzt vielleicht nochmal wirklich damit starten, nochmal runterzubrechen, was für Steuern muss ich eigentlich zahlen, wie setzen sie sich zusammen und dafür vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick zu geben.
Okay, also grundsätzlich zahlt man beim Einzelunternehmen erst einmal Einkommensteuer und ab einer gewissen Grenze, die relativ niedrig ist, auch den Solidaritätszuschlag. Die Einkommensteuer richtet sich immer nach dem persönlichen Steuersatz. Also wie viel Gewinn habe ich? Darauf wird dann der Steuersatz ermittelt. Und der Solidaritätszuschlag beträgt immer 5,5% von dieser Einkommensteuer. Dazu kommt noch, wenn ich in der Kirche bin, die Kirchensteuer, je nach Bundesland 8 oder 9%. Und wenn mein Gewinn höher wie 24.500 Euro ist, das ist ein Freibetrag, fällt auch entsprechend Gewerbesteuer an. Diese Gewerbesteuer wird zum großen Teil bei der Einkommensteuer wieder angerechnet. Also früher war die Gewerbesteuer, sagen wir mal, so ein Schreckgespenst. Mittlerweile wird sie überwiegend angerechnet, sodass die eher unter ferner Liefen läuft. Ist natürlich immer noch eine Steuer, die man bezahlen muss, wo auch nicht alles umgerechnet werden kann oder angerechnet werden kann. Aber sie hat so ein bisschen an Brisanz verloren.
Ja.
Das sind so die Hauptsteuern, die da jetzt anfallen. Umsatzsteuer, ne, hatten wir ja vorhin schon, Kleinunternehmer, ja, nein. Dann bin ich halt auch im Club der Umsatzsteuerzahler.
Genau. Wenn ich jetzt, sag ich mal, ganz normal noch einen Hauptberuf nebenbei habe, davon auch noch mein Einkommen, sag ich mal, beziehe und ganz normal verdiene, wird das Ganze auch meine Einkünfte, sag ich mal, aus meinem Einzelunternehmen dann zusammengerechnet und also sozusagen hat sich schon auf meinen Einkommensteuersatz ausgewirkt?
Also jeder Euro Gewinn im Einzelunternehmen erhöht dann quasi oder führt dann zu einer Steuernachzahlung, kann man fast sagen, wenn man nebenher noch andere Einkünfte hat. Denn das ist alles unversteuertes Einkommen. Dadurch wird das Gesamteinkommen erhöht und ich habe ja nur einen gewissen Steuersatz bisher für mein Gehalt gezahlt. Also ja, kommt ein höherer Steuersatz und letztendlich eine höhere Steuer dabei raus. Im Gegenzug natürlich kann ich das so ein bisschen steuern und ich kaufe am Jahresende, weil ich eine Einnahmeüberschussrechnung mache, nochmal groß Ware ein, habe ich einen Verlust, wirkt sich das natürlich genau spiegelverkehrt aus. Dadurch habe ich einen deutlich geringeren Steuersatz und ich bekomme was von der Steuer, die ich schon über mein Gehalt gezahlt habe, wieder zurück.
Okay, also hat man da auch wieder ein bisschen flexiblen Spielraum.
Genau. Aber ne, das ist halt so ein Thema, tatsächlich, da würde ich mit einem Berater sprechen, was kann man einfach machen und auch dort, wo soll die Reise hingehen? Die Gewerbesteuer im Übrigen, also wenn ich jetzt tatsächlich einen Verlust erwirtschafte, ergibt sich auch ein gewerbesteuerlicher Verlust, der dann halt für die Zukunft vorgetragen werden kann. Ne, also der ist dann nicht weg, obwohl ich nicht mehr wie 24.500 Euro erreicht habe, aber wenn ich einen Verlust erwirtschafte, auch in der Gewerbesteuer, kann ich den das nächste Jahr vortragen.
Ja. Jetzt vielleicht nochmal kurz zum Thema steuerlich Absätze. Was kann ich eigentlich als Einzelunternehmer so alles steuerlich absetzen? Es ist ja ein bisschen schwieriger als bei der GmbH. Also ich, oder ich weiß aus meinen Erfahrungen so ein bisschen, dass da das Finanzamt so ein bisschen auch strenger ist und mal ganz, ganz genau hinschaut, weil ich meine, im Prinzip kann ja jeder ein Einzelunternehmen gründen und dann darüber theoretisch Dinge absetzen. Das wäre ja nicht wirklich der Weg oder das Vorgehen, was das Finanzamt gut finden würde. Das heißt, wie sieht das Ganze hier aus, wenn ich mir, sage ich mal, eine Geschäftsreise habe, die zum Beispiel jetzt irgendwo zum Seminar geht? Wie sieht's aus mit dem Laptop, den ich absetzen möchte und so weiter, die natürlich ja auch dann natürlich über das Einkommen, was ich vielleicht durch mein Einzelunternehmen erwirtschaftet habe, dann bezahlt werden soll?
Fangen wir mal erst mit dem Laptop an oder allgemein, was ich so an an Computer, EDV etc. benötige, kann ich mir natürlich anschaffen. Manchmal kommt dann so ein Fragebogen von der Finanzverwaltung, zu wie viel Prozent man denn welche Wirtschaftsgüter nutzt. Aber in der Regel wird dort mittlerweile nicht mehr nachgefragt, wenn ich das tatsächlich in einem gewissen Umfang betreibe, dieses Einzelunternehmen. Und dann kann ich hier diese ganzen Sachen steuerlich geltend machen. Allerdings, was man beachten muss, ist, wenn diese Wirtschaftsgüter über 410 Euro netto gekostet haben, dann kann ich sie nicht im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand geltend machen, sondern es wird einfach über die Nutzungsdauer dann verteilt. Und jedes Wirtschaftsgut hat quasi eine andere Nutzungsdauer. Wenn ich jetzt mir Büromöbel anschaffe, sage ich mal für 1.000 Euro oder einen Schreibtisch mit so einem Rollcontainer für 1.000 Euro, den muss ich über 13 Jahre lang abschreiben, was natürlich steuerlich für den Fiskus sehr, sehr schön ist. Für mich eher ein riesiger Nachteil. Hingegen ein Laptop, den kann ich über 3 Jahre abschreiben oder muss ich über 3 Jahre abschreiben, was auch ungefähr vielleicht so mit so einer Lebensdauer vom Laptop schon übereinstimmt. Aber das sind einfach so die Themen. Will ich vielleicht nochmal investieren zum Jahresende, kaufe mir einen Laptop, ist die Auswirkung tatsächlich, sagen wir mal, von den 1.000 Euro nur noch umgerechnet 1/36. Und das ist dann ja,
das stimmt.
Mäßig sinnvoll.
Das stimmt. Und wie sieht das Ganze jetzt auch mit so ein bisschen größeren Aufwänden aus? Nehmen wir mal einfach jetzt, wie gesagt, eben die Reise, die irgendwo hingeht zum Seminar, oder wir nehmen jetzt einfach mal noch extremer, vielleicht sogar ein Geschäftsauto. Ist sowas überhaupt möglich als Einzelunternehmer oder eher nicht?
Ja, also Reisen sind halt auch immer ein ganz gutes Thema. Man kann natürlich diese Reisen zum Seminar oder wenn ich vielleicht meinen Lieferanten in China oder sonst wo besuchen will, kann man Geld machen. Wenn da vielleicht auch noch, ich sage mal, ein paar Tage Privaturlaub mit rangehangen werden, müsste ich spätestens dann dokumentieren, was habe ich denn da überhaupt gemacht? Wann war ich denn wo? Damit diese Kosten auch tatsächlich nachher plausibel erklärbar sind. Im Zweifel würde ich tatsächlich bei solchen Reisen, die vielleicht in etwas nettere Gebiete stattfinden, immer so eine kleine Dokumentation mir vorbereiten, was habe ich wann mit wem gemacht. Und bei Seminaren ist es meistens der Fall, dass man sich in irgendwelche Namenslisten eintragen muss. Und da kann man sich dann bestätigen lassen, dass man tatsächlich dort vor Ort zum Seminar war und dass das Ganze nicht einfach eine Spaßveranstaltung gewesen ist, sondern tatsächlich auch einen unternehmerischen Hintergrund hatte. Aber im Zweifel kann man immer lieber ein bisschen was dazu schreiben. Dort greift dann wieder dieser Spruch, wer schreibt, der bleibt. Je mehr ich das ausführe, was ich da gemacht habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinterher sich das jemand anschaut und sagt, ja, das ist plausibel. Und das große Thema bei diesen, gerade bei den Reisen oder bei Bewirtungsaufwendungen und Geschenken nachher ebenso, ist, dass ich es einfach zeitnah machen muss und nicht erst, wenn der Steuerprüfer anklopft oder vielleicht erst am Jahresende, sondern zeitig dokumentieren, dann hat man damit auch keine Sorgen.
Ich glaube, so grundsätzlich kann man einfach das Finanzamt auch so als, ja, Person sehen vielleicht, die einem immer so auf die Finger schaut und gar nicht so als so eine große Institution, sondern ja, vielleicht einfach als Person, die man ganz normal überzeugen muss von, ja, seinen Aktivitäten.
Ja, genau. Letztendlich ist es eben auch so. Denn spätestens wenn so ein Finanzamtsprüfer kommt, dem muss man ja tatsächlich davon überzeugen und ihn klar machen, dass das, was man dort gemacht hat, auch alles seine Richtigkeit hat. Ja, Thema PKW wurde gerade noch eben angesprochen. Man kann ein PKW im Rahmen natürlich eines Einzelunternehmens auch geltend machen. Nur dort stellt sich dann immer die Frage, zu wie viel Prozent nutze ich den Wagen betrieblich und zu wie viel Prozent nutze ich den Wagen privat? Gerade im Bereich FBA ist natürlich schwierig darzustellen, dass ich den Wagen vielleicht mehr betrieblich nutze wie privat. Es sei denn, ich habe vielleicht Produktfotografen hier in Deutschland, wo ich hin und her fahre, wenn ich mal zum Seminar fahre, wenn ich vielleicht sogar meine Lieferanten in Deutschland habe. Das wäre natürlich dann relativ leicht zu begründen, aber sagen wir mal, der Standardfall ist, man ja braucht den Wagen tatsächlich mehr privat, weil man mal im Urlaub fährt etc. Dann muss man einfach gucken, was will ich damit machen? Habe ich eine Nutzung von unter 50%, kann ich entweder über ein Fahrtenbuch, ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, darstellen, welche Fahrten ich betrieblich und privat gemacht habe und kann dann die Kosten anteilig absetzen. Oder ich habe die Wahl zwischen 30 Cent pro gefahrenen betrieblichen Kilometer, dass ich die dann steuerlich geltend mache. Ist natürlich dann immer so ein Für- und Widerspiel. Habe ich eine Nutzung von über 50%, bleibt halt wieder immer noch das Fahrtenbuch zum Deklarieren, ja, wie viel nutze ich privat, wie viel ich betrieblich, oder die sogenannte 1%-Methode. Und dort muss man dann einfach aufpassen, bei dieser 1%-Methode gilt es immer nach dem Bruttolisten-Neupreis des Fahrzeugs und dann wird davon 1% pro Monat als privater Nutzungsanteil versteuert. So im Groben. Habe ich also ein Auto mir für 5.000 Euro gekauft und der hat einen Neupreis von 50.000 Euro, versteuere ich pro Monat 1% von 50.000 Euro. Ganz egal, was ich für die Karre, sage ich jetzt mal, salopp bezahlt habe.
Okay.
Ja, also ein Riesenthema. Ja, sehr, sehr und kann einen einfach ja sehr teuer zu stehen kommen. Wobei ich die Fahrtenbuchmethode auch jetzt nicht so prickelnd finde. Denn ich habe bisher noch kein Fahrtenbuch gesehen, was in der Prüfung nachher tatsächlich durchgegangen ist.
Okay.
Von daher überlegt euch, was ihr mit euren Autos macht.
Okay, genug zu den Autos. Ich glaube, unser Podcast ist ja auch sogar schon dafür bekannt, dass er immer sehr detailliert ist, was auch sehr gut ist. Aber ich finde, wir könnten jetzt dieses ganze Thema rund um das Einzelunternehmen, ich denke, wir haben wirklich sehr, sehr viel hier schon besprochen, so ein bisschen nochmal abschließen mit so vielleicht die größten Steuerfallen, mit den größten Steuerfallen, die du so kennst, die vielleicht deine Klienten auch häufiger in ihrem Einzelunternehmen machen. Da kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, was sind wirklich so diese ja kleinen Kernpunkte, auf die man ein bisschen aufpassen sollte, weil man da eventuell viel Geld verlieren kann.
Also ganz vorneweg der PKW, ganz klar. Die führen alle ein, versuchen alle ein Fahrtenbuch zu führen. PKW. Genau, versuchen alle ein Fahrtenbuch zu führen und dann muss man ja feststellen, das ist einfach Murks und es fällt ihm wieder auf die Füße. Aber halt ein anderes großes Thema ist, ich bin mittlerweile vielleicht bilanzierender Einzelunternehmer und kaufe, wie wir anfangs auch gesagt haben, einfach nochmal große Ware ein, weil ich denke, juhu, jetzt knall ich mir das Lager voll und spare euch richtig Steuern. Und dann kommt nachher der Berater und sagt, Edgy Badge, das ist leider nur ein Warenbestand und keine Gewinnminderung. Mhm. Das ist eigentlich so das Riesenthema. Oder auch die Tätigung von großen Anschaffungen zum Jahresende, die dann leider nur zur Abschreibung führen und nicht tatsächlich zu steuerlichen Aufwand. Also da muss man darauf achten, wenn man tatsächlich noch irgendwie investieren will, lieber eben vorher mit einem Berater sprechen, nicht, dass man ja sich dann irgendwas anschafft, irgendwas investiert, was hinterher gar nicht den Gewinn mindert.
Das stimmt. Das finde ich nochmal ein paar gute Tipps, die das Ganze zusammenfassen. Ja, perfekt. Ja,
ansonsten, ne, wenn es irgendwelche Dienstleistungen sind oder sowas, da geht es dann eher in die Problematik der Umsatzsteuer, das ist ertragssteuerlich, sprich im Rahmen der Einkommensteuer beim Gewinn des Einzelunternehmers, ja, alles nicht ganz so gravierend.
Ja, super Infos. Ich denke, jetzt können wir nochmal, oder jetzt haben wir das Einzelunternehmen ganz gut abgearbeitet, jetzt würden wir eigentlich, finde ich, fast nochmal das Gleiche ein bisschen bei der Kapitalgesellschaft durchmachen und da auch vielleicht erst nochmal zusammenfassen, was für Steuern muss ich da eigentlich nochmal zahlen. Wir haben es am Anfang kurz angesprochen, aber vielleicht kannst du da nochmal das Ganze auch nochmal kurz zusammenfassen.
Bei der Kapitalgesellschaft zahlt man halt anstatt der Einkommensteuer die Körperschaftsteuer, die beträgt 15%. Dann den Solidaritätszuschlag, der beträgt 5,5%, wiederum der Körperschaftsteuer. Die zahle ich auch tatsächlich ab dem ersten Euro der Körperschaftsteuer. Und zusätzlich zahle ich ab dem ersten Euro Gewinn auch Gewerbesteuer, da gibt es keinen Freibetrag.
Ja,
und der Steuersatz beträgt dann im Schnitt ungefähr 30-31%, je nach Gemeinde, wo man dann ansässig ist. Da geht es dann um den Gewerbesteuerhebesatz, der sich gegebenenfalls höher oder niedriger auswirkt.
Ja, ich denke, was da auch noch ganz interessant ist, wann ich diese Steuern eigentlich immer zahle und wie das so sich auf das ganze Jahr verteilt. Vielleicht kannst du da dann auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Und dazu dann vielleicht noch so ein paar Tipps, wie man da am besten den Überblick behält.
Also grundsätzlich sind die Zahlungstermine wie bei der Einkommensteuer, wenn ich Vorauszahlungen leisten muss, halt auch identisch. Das ist für die Körperschaftsteuer und für den Solidaritätszuschlag beziehungsweise Einkommensteuer und Soli immer dann der 10.3., der 10.6., der 10.9. oder der 10.12., wenn ich Vorauszahlungen leisten muss. Bei der Gewerbesteuer für die Vorauszahlung ist dann immer der 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. Ansonsten wenn ich keine Vorauszahlung leisten muss und ich habe das erste Mal meine Steuererklärung abgegeben, bekomme ich einen Steuerbescheid und dann wird die Körperschaftsteuer oder Einkommensteuer einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Und bei der Gewerbesteuer liegt es dann daran, bin ich in einem Stadtstaat, beispielsweise in Hamburg oder in Bremen, dann wird die Gewerbesteuer auch zusammen mit den anderen Steuern fällig, weil die beides gleichzeitig veranlagen. Bin ich, was ja die Regel ist, halt nicht in einem Stadtstaat, dann zahle ich meine Gewerbesteuer halt auch erst, wenn dort der Gewerbesteuerbescheid vorliegt und der erfolgt meistens zeitversetzt zum Körperschaftsteuerbescheid oder Einkommensteuerbescheid. Je nach Gemeinde dauert das mal eine Woche, zwei, mal drei, vier, fünf, sechs Wochen. Aber wenn der Bescheid vorliegt, habe ich auch dann immer einen Monat Zeit, diese Steuer zu zahlen.
Woran richten sich diese Vorauszahlungen? Also ich weiß es, aber ich trotzdem nochmal so für alle. Also wie mache ich das überhaupt fest? Woher weiß ich, was auf mich zukommt? Und woran richtet sich das?
Also grundsätzlich richtet sich das nach dem Gewinn oder gerade wenn man anfängt, erstmal nach dem, was ich in dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung am Anfang eingetragen habe. Wenn ich dort eingetragen habe, dass ich weiterhin vielleicht nebenher im Angestelltenverhältnis tätig bin und ich erwarte dann für das Jahr 2017 10.000 Euro Gewinn, dann wird die Finanzverwaltung aufgrund dessen ausrechnen, was macht das an Steuernachzahlung aus und wird dann gleich entsprechend Vorauszahlungen zu diesem Termin festsetzen. Und da empfehle ich immer, wenn man das halt alles selber managt, dass man sich einen entsprechenden Steuerzahlungsplan hinterlegen soll, dass man einfach sieht, wann wird was fällig, um die Liquidität im Auge zu behalten. Ansonsten, wenn man beim Berater sich wenn man die Steuererklärung von einem Steuerberater machen lässt, schickt der in der Regel halt auch einen Steuerzahlungsplan mit zu, um das einfach im Überblick zu haben. Dann stellt sich nur die Frage, will ich der Finanzverwaltung eine Einzugsermächtigung erteilen oder überweise ich die Steuern? Ist immer so ein persönliches Ding. Grundsätzlich bei der Umsatzsteuer würde ich in der Regel immer eine Einzugsermächtigung erteilen, weil man sonst relativ schnell einfach zu spät dran ist. Bei der Einkommensteuer, das sind ja in der Regel nur vier Termine für die Vorauszahlung im Jahr und die Nachzahlung, das kriegt man auch so noch hingeplant.
Das stimmt. Wie ich das mache, ich mache es halt so, dass ich immer am Ende des Monats meinen Gewinn ganz genau kalkuliert habe und dann davon immer direkt die 30% auf ein separates Konto lege, egal wie hoch die Vorauszahlungen bis jetzt für dieses Jahr oder für nächstes Jahr sind, sondern damit probiere ich halt einfach so ein bisschen mir direkt gedankliches Geld wegzulegen, dass man da halt nicht irgendwie auf einmal dann eine Rechnung über 20.000, 30.000 Euro bekommt, die man dann da ans Finanzamt abführen muss und auf einmal auf sein Konto guckt und drei Tage vorher noch eine große Bestellung in China aufgegeben hat. Und dann auf einmal da Probleme bekommt. Ich denke auch, das ist eine ganz sinnvolle Methode.
Definitiv, auf jeden Fall. Dann hast du jedenfalls die Rücklagen gebildet, dann kann dir nicht mehr viel passieren. Wenn man im Einzelunternehmen tätig ist, sollte man vielleicht, wenn man gerade angefangen hat, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zurücklegen. Denn dort könnte das Thema dann die Krankenkasse sein. Wenn ich also freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung drin bin, werde ich meistens zum Mindestsatz erstmal eingestuft. Und wenn ich dann vielleicht sagen wir mal, im ersten Jahr 30.000 oder 40.000 Euro Gewinn an erwirtschafte, dann fordert die Krankenkasse das halt auch, wenn man im Jahr des Unternehmensbeginn war, auch rückwirkend noch alles zurück. Ne, dann kann man einfach sagen, dass man anstatt 300 Euro, sage ich jetzt mal monatlich, auf einmal 600 oder 700 Euro zahlen hätte müssen. Und diese Differenz wird dann auch nachgefordert. Das kann tödlich sein, ja.
Muss auf jeden Fall beachtet werden, ja.
Krass. Definitiv. Ja, ansonsten halt unterjährig mit der Krankenkasse sprechen. Die meisten passen dann schon den Beitrag an, wenn man sieht, man hat einfach ja jeden Monat irgendwie einen Überschuss von, ich sag mal, 2, 3, 4, 5.000 Euro, damit man einfach nicht in diese Problematik reinrutscht. Oder man bildet, wie du es gerade gesagt hast, einfach eben selber auf dem Konto so eine Art Rücklage, dass mir das nicht mehr ganz so weh tut.
Das stimmt. Ich denke, hier können wir jetzt auch nochmal vielleicht zum Ende nochmal so ein bisschen die größten Steuerfallen auch nochmal nennen, die du vielleicht so oder immer wieder siehst, die bei einer eher Kapitalgesellschaft passieren, die nicht beachtet werden. Ich denke, ein großer Punkt sind halt die Rücklagen, dass man die nicht bildet und dann auf einmal ja sich erschreckt und hat vorher noch irgendwie gerade ein neues schickes Auto sich gekauft, weil man da so viel Geld auf dem Konto hat. Vielleicht kannst du da auch nochmal so die größten Steuerfallen uns mitteilen. Ja.
Also ist tatsächlich ein Riesenthema, Auto bei der Kapitalgesellschaft. Wenn Geld da ist, wird gerne gleich ein neuer großer Wagen gekauft. aber ansonsten ist bei einer Kapitalgesellschaft immer auch das Thema, dass ich einfach keine Verträge oder keine Beschlüsse zu den Sachen habe, die ich mache. Also es wird Geld vom Konto genommen, ich habe keinen Darlehensvertrag. Ich will mir ein Tantieme auszahlen, ich habe keinen Vertrag dazu. Ich mache eine Gehaltserhöhung, ich habe keine Beschlüsse und keine Vertragsanpassung dazu. Und das ist dann alles etwas, wo dann ein Prüfer nachher leichtes Spiel hat und feststellt, okay, ist alles gar nicht richtig gelaufen, also formal richtig gelaufen. Also behandle ich das steuerlich ganz anders, nämlich nicht als Aufwand der Kapitalgesellschaft und damit, ja, erfolgt rückwirkende Besteuerung von 30% auf Ebene der Kapitalgesellschaft. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und kann sehr teuer werden. Im Gegenzug wird es dann auch, muss man fairerweise sagen, auf Ebene des Geschäftsführers, des angestellten Geschäftsführers anders behandelt. Aber die Kapitalgesellschaft kann dadurch sehr schnell in finanzielle Probleme kommen.
Ja. Dort dann also einfach immer die richtigen Formulare auch ausfüllen, immer wenn man etwas ändern möchte, richtig?
Genau, also man muss tatsächlich auch immer im Voraus diese Änderungen durchführen. Also will ich mein Gehalt erhöhen, muss ich das tatsächlich machen, bevor ich es tatsächlich erhöht habe. Will ich mir ein Weihnachtsgeld zahlen, reicht es also nicht, dass ich das jetzt im November nochmal eben aufsetze, sondern wenn ich ein volles Weihnachtsgeld haben will, muss es ein Beschluss und eine Vertragsänderung im Idealfall aus Januar oder noch eher sein, damit ich auch in den vollen Genuss des Weihnachtsgeldes komme. Mache ich das nicht, habe ich das nicht und zahle mir das Geld trotzdem aus, habe ich wieder das Thema bei einer Kapitalgesellschaft verdeckte Gewinnausschüttung, sprich der Aufwand wird nicht als solcher behandelt, sondern rückwirkend einfach als Ausschüttung steuerlich betrachtet und keine Gewinnminderung.
Mit wem kann ich sowas denn am besten besprechen? Also es ist natürlich immer sehr spezielle Fragen dann auch zu Verträgen und so weiter. Wie muss sowas handeln? Ich denke, dass man sowas natürlich am besten mit seinem Steuerberater absprechen sollte und der da der richtige Ansprechpartner ist, oder?
Definitiv. Also gerade was das Thema verdeckte Gewinnausschüttung oder Gehaltsanpassung, welche Auswirkungen hat das? Oder kann ich mir noch ein Thema auszahlen? Würde ich auf jeden Fall im Steuerberater besprechen. Wenn es nachher reinweg um vertragliche Dinge in Anführungsstrichen nur geht, dann sollte ich das mit dem Rechtsanwalt besprechen.
Jetzt vielleicht noch ein interessanter Punkt, der uns als FBA-Seller eigentlich sehr, sehr doll auch trifft, die ganze Buchhaltung. Ja, wir haben ja wahnsinnig viele Kundenrechnungen. Wenn wir dann oder man fängt an zu verkaufen, dann kommt man da schon mal schnell über die Grenze von 500 und das geht dann natürlich auch wahnsinnig schnell hoch. Wie gehst du hier vielleicht auch mit deinen Kunden am besten vor, dass man hier am einfachsten, am besten Rechnung einliest, Rechnung exportiert? Was sind da deiner Meinung nach die besten Programme für? Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was zum Workflow sagen, der halt auch schon ein bisschen spezieller ist, wenn man halt im E-Commerce tätig ist.
Also letztendlich haben fast alle Programme zum Glück Schnittstellen, sodass man sich CSV-Dateien ausgeben kann. Und das macht es schon mal deutlich einfacher, dass man sich über die jeweilige Software als Berater, wenn ich keinen externen Partner habe, der die Software der vielleicht die Daten verarbeiten könnte, dass ich mir selber Schnittstellen bauen kann, um die Daten einzuspielen, dass ich nicht mehr jede einzelne Rechnung mir ausdrucken muss und sie entsprechend dann verbuchen muss. Wobei, habe ich letzte Woche mich belehren lassen, sowas gibt es tatsächlich immer noch, dass Berater Hunderttausende von Rechnungen anfragen, die zu Fuß dann einbuchen. Aber so sollte es eigentlich nicht sein, sondern wie gesagt, die meisten Programme haben Schnittstellen, nehmen wir mal Bilby zum Beispiel oder Plenty Markets, da kann ich mir dann meine ganzen Rechnungslisten rausziehen und kann die schon mal einspielen. Jetzt hängt es nachher davon ab, wie verbuche ich das? Bin ich ein Einzelunternehmen, welches eine Überschussrechnung erstellt, oder muss ich tatsächlich bilanzieren? Wenn ich ein Einzelunternehmen bin, welches nur eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt, dort sind die Voraussetzungen nicht so hoch. Da würde es dann tatsächlich reichen, wenn ich dann meine Auszahlungen entsprechend immer richtig verbuche. Da muss ich also nicht ganz so gründlich sein wie bei einer Bilanzierung. Bilanziere ich, müssen diese Transaktionen alle nachvollziehbar sein. Das heißt, ich muss also wissen, welcher Kunde über welche Order-ID letztendlich hat bei mir gekauft und wann hat er und wie hat er das bezahlt. Das muss also abzubilden sein. Und da kommen dann halt wieder Software-Schnittstellen ins Spiel. Beispielsweise gibt es die Software von der sogenannten FIBU-Schnittstelle, die das eigentlich ganz gut abbildet, oder die Firma Decodi, die dann diese Daten auch entsprechend verarbeitet. Aber auch bei jeder dieser Software kommt es immer darauf an, dass alle Gutschriften richtig gestellt worden sind, was ich eingangs ja schon mal gesagt habe, was immer ein Riesenthema ist. Und damit kann man die meisten Datensätze einspielen und muss dann halt noch die Differenzen entsprechend nacharbeiten. Auf der anderen Seite stehen natürlich die ganzen Eingangsrechnungen, die man selber auch noch dann verbuchen muss. Ist halt die Frage, verbucht man das vielleicht selber, gibt man das alles einen Steuerberater? Da gibt es ja auch verschiedene Tools, um das so ein bisschen zu vereinfachen.
Ja, und auch da geht dann wahrscheinlich wieder, je besser man es vorbereitet, desto ja weniger Kosten hat man im Endeffekt auch beim Steuerberater, richtig?
Genau, definitiv. Denn gerade so die meisten Existenzgründer denken sich, ja, ich mache ja hier nur alles online, ich bin ja nur im E-Commerce tätig, da muss ja nur noch auf der anderen Seite jemand auf den Knopf drücken und fertig ist dann die Umsatzsteuer und der Jahresabschluss oder die Auswertung. Aber tatsächlich, je besser vorbereitet, umso leichter wird es. Aber da gibt es einfach zu viele Stolpersteine, zu viele Dinge, die individuell gestaltet werden müssen, als dass es tatsächlich so einfach wäre.
Einen interessanten Punkt hätte ich jetzt noch, die Krankenversicherung. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, da bin ich mir nicht sicher. Kannst du das? Also, ob
ja,
du
also
das auch darfst,
meine ich? Ich kann so allgemeine Sachen dazu sagen.
Okay,
ne?
Okay, gut, perfekt. Wir haben nämlich auch viele junge Zuschauer tatsächlich bei uns und die sind meist oft noch Student oder haben gerade eine Ausbildung oder machen gerade eine Ausbildung nebenbei und sind wahrscheinlich oder oftmals dann auch noch über die Eltern mitversichert. Wie sieht das aus, wenn die jetzt mit einem Einzelunternehmen oder dann vielleicht auch gleich mit der UG oder GmbH starten? Muss man sich direkt selbst versichern? Ab wann muss man sich selbst versichern und ab wann spielt das dann hier auch eine Rolle?
Also wenn man jetzt einen Student hat, der eine UG gründet, dann müsste ich gerade mal passen, aber ich glaube, dass es dort genauso wie beim Einzelunternehmen, da kommt es bei der Krankenkasse immer auf die zeitliche Komponente im Wesentlichen an. Also wie viel Stunden in der Woche ist man für sein Unternehmen letztendlich tätig? Und da gilt so als grobe Hausnummer, dass so bis 15 Stunden in der Woche das alles noch safe ist und man selber noch weiter über die Familienversicherung zum Beispiel oder wenn man angestellt ist, über seine Krankenversicherung als Angestellter dann noch abgesichert ist. Aber komme ich über diese 20-Stunden-Grenze maximal hinaus, bin ich spätestens raus aus meiner Familienversicherung oder ich habe halt ein Problem mit meiner Anstellung, weil ich dort dann nicht mehr darüber nicht mehr krankenversichert bin, sondern ich mich freiwillig selber versichern muss, in der gesetzlichen oder sogar privat versichern muss. Aber das ist erstmal so eine zeitliche Komponente und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Meistens geht es auch noch so ein bisschen nach dem Einkommen. Habe ich also vielleicht ein Einkommen von, ja, sagen wir 100.000 Euro aus meinem Einzelunternehmen und gebe der Krankenkasse an, ich mache das in 10 Stunden in der Woche, ist das wahrscheinlich nicht mehr so ganz plausibel und ich komme dann wahrscheinlich auch nicht mehr in die Familienversicherung.
Ja, das denke ich.
Aber im Zweifel würde ich halt vorher immer mit der Krankenversicherung selber sprechen, eben anrufen, schildern, was man vorhat, dass man halt Unternehmer jetzt ist und wie viele Wochenstunden man ungefähr arbeitet, dass man die einfach gleich informiert hat. Und von denen auch eine klare Ansage kriegt, ja, bei uns ist das so und so.
Okay, also ist das dann die Krankenversicherung, sage ich mal, dann der richtige ansprechende Partner dafür, mit der man sich dann auch auf jeden Fall auseinandersetzen sollte?
Zumindest, wenn ich wenn ich gewisse zeitliche Komponenten und gewisse Gewinngrenzen überschreite. Ne? Also sage ich mal, tatsächlich, wenn ich jetzt 15 oder 10 Stunden die Woche einfach nur tätig bin und ich mache meine 5.000 bis 10.000 Euro Gewinn im Jahr, dann braucht man mit keiner Krankenkasse sprechen. Das ist alles tatsächlich noch nebenberuflich, würde ich mal sagen. Oder wenn ich halt Student bin, läuft das noch dann unter Familienversicherung. Komme ich aber deutlich drüber, habe ich einen höheren zeitlichen Umfang oder auch einen deutlich höheren Gewinn, würde ich mich bei der Krankenkasse absichern. Nicht, dass irgendwann jemand mal sich das Ganze annimmt und stellt fest, du bist ja schon so und so lange eigentlich gar nicht mehr pflichtversichert bei uns zum Beispiel oder nicht mehr familienversichert und fordert dann Beiträge nach.
Und ich denke, es hat auch ein bisschen, beim Gewerbeschein hat man ja auch die Möglichkeit, Vollzeit oder nebenberuflich anzukreuzen, meine ich. Und ich denke, wenn man da halt den oder den Button Vollzeit ankreuzt, dann ist es auch sehr unplausibel, dass man das nur 10 Stunden die Woche macht oder weniger.
Genau, ist auf jeden Fall ein Indiz. Genau. Wobei, ansonsten hat, glaube ich, dieses Kreuzchen auch relativ wenig Aussagekraft.
Okay, gut. Ist ja auch nur die Gewerbeanmeldung. Ich glaube, das ist da nicht so. Keine große
Guckt Formal. Sich, glaube ich, auch keiner mehr an hinterher.
Glaube ich auch nicht. Das ist nur so ein Zettel, den man ausfüllt, muss man Geld zahlen und das war schon
genau.
Keine großen Formalien. Ich habe noch eine interessante Frage oder vielleicht am Ende wollen wir hier vielleicht nochmal abschließen. Was wären jetzt so ein bisschen deine größten Steuerspartipps jetzt, unabhängig davon, ob es ein Einzelunternehmen ist, eine UG oder GmbH, so vielleicht deine 3 größten Tipps oder wenn du es besser findest, so die 3 größten Fehler, aber das haben wir eigentlich eben schon ganz gut besprochen. Das heißt, ich denke, die 3 Tipps wären vielleicht noch ganz schön zum Abschluss hier nochmal, um einen kleinen Input zu bekommen.
Also haben wir eigentlich schon im Wesentlichen zwischendurch immer genannt, dann wo man mit am meisten nachher Steuern sparen kann, ist, wenn ich eine Dienstreise mache und sie noch mit privaten entsprechend verknüpfe. Wenn ich dann dokumentiere, was ich in der Zeit alles dienstlich gemacht habe und was ich dann halt auch, ne, dass ich den Rest privat verbracht habe, dann kann ich halt schön einen Teil der Kosten zumindest geltend machen und kann damit ja einfach mir sonst privaten Aufwand entsprechend steuerlich abziehbar bekommen. Das ist immer so ganz nett. Was halt auch immer ein Riesenthema ist, was man gerade im Bereich FBA hat, was man beachten sollte, ist die Bildung von Rückstellungen. Das bildet sich zwar oder wirkt sich zwar nur in dem Jahr der Bildung in der Regel aus, aber wenn man vielleicht viele Retouren hat, die auch dann immer ein bisschen verzögert kommen, kann ich im Rahmen einer Kapitalgesellschaft oder bei einem bilanzierenden Einzelunternehmen entsprechend für diese Retourenquote, die ich habe, schon Rückstellungen bilden und minder dann in dem Jahr der Einstellung auch entsprechend meinen Gewinn. Ich muss natürlich darauf achten, habe ich keine Retourenquote mehr, kann das nicht mehr belegen, ist das halt auch entsprechend aufzulösen. Gleiches gilt halt für andere Rückstellungen, die man halt bilden kann, um in dem Jahr Steuern zu sparen, wie zum Beispiel für eine Tantieme, haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, oder für Archivierungskosten, die ich halt habe, für Speicherplatz nicht zur Verfügung stellen muss, etc. Dafür kann ich dann halt auch für die Folgejahre Rückstellungen bilden, die im Jahr der Bildung meinen Gewinn entsprechend mindert und ich dadurch einfach deutlich weniger Steuern zahlen muss. Ja, solche Dinge sollte man beachten, beziehungsweise einfach auf dem Schirm haben. In der Anfangszeit macht sowas halt nicht ganz so viel Sinn. Aber später wird das, wenn die Beträge natürlich entsprechend größer und ich sag mal, wenn man jetzt so 500 Orders oder 1000 Orders im Monat hat man auch schon so ein paar Retouren, die dahinter hängen und ne, dadurch kann man das steuerlich einfach nochmal so geltend machen.
Ja, wir sind da wirklich in jedes Detail sehr, sehr stark eingestiegen heute. Ich finde, was wir nochmal vielleicht ein bisschen unterstreichen können, dass man das Ganze auch sehr einfach und sehr simpel angehen kann, indem man zum Beispiel halt das Einzelunternehmen gründet mit der Kleinunternehmerregelung und dass man sich nicht unbedingt ganz, ganz am Anfang, wenn man noch überhaupt nicht weiß, wo es für einen hingehen soll, so jetzt von dieser Folge abschrecken lässt.
Genau, finde,
das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
Definitiv. Es soll also nicht so sein, ne, man hört nur Steuern und schlägt die Hände im Kopf zusammen und sagt, ich werde jetzt nicht mehr selbstständig. Also im Gegenteil. Ja. Wenn man einfach nur mal anfangen will und wenn man nicht die, wenn man keine Angst hat vor dieser Account-Umstellung, sage ich jetzt mal bei Amazon, wenn ich jetzt auch einmal Kapitalgesellschaft wäre, dass man gesperrt wird, wenn wir das alles mal außen vor lassen, sondern ich will einfach nur mal starten, Einzelunternehmen gründen, Kleinunternehmerregelung, die Grenzen für die Kleinunternehmer im Blick behalten, vielleicht schauen, dass ich nicht bilanzierungspflichtig werde, das auch noch so ein bisschen steuern über den Gewinn vielleicht, Krankenkasse einfach nur so im Blick haben und einfach mal anfangen. Und ne, in eurem Kanal oder in anderen Kanälen in Facebook gibt es jede Menge Input, die einem das dann doch schon so ein bisschen verdeutlichen, worauf man achten muss. Aber man sollte, wenn man eine Idee hat, auf jeden Fall anfangen. Ne, da soll einen die Steuer nicht abschrecken, denn ja, sonst, wer nicht wagt, der nicht gewinnt letztendlich, so ist es auch hier. Und wenn ich damit nicht anfange, dann weiß ich einfach gar nicht, wie läuft es oder was habe ich vielleicht auch verpasst.
Ja. Was ich aber auch echt wichtig finde, dass man sich als Unternehmer trotzdem über solche Themen informiert. Also ich finde es persönlich auch ziemlich interessant eigentlich, dafür selber oder auch einen groben Überblick, vielleicht auch schon ein bisschen detaillierter in verschiedene Bereiche zu haben und wenigstens zu wissen, was man zahlen muss, wie das Ganze überhaupt abläuft. Denn man kann auch durch das eigene Wissen, denke ich, auch einiges an Steuern sparen, wenn man sich hier selbst weiterbildet und darüber auch immer weiß, was eigentlich da genau im Unternehmen steuerlich abgeht und passiert.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, wenn ich einfach nicht weiter weiß, was hat das denn steuerlich jetzt einfach für Konsequenzen, dann einfach tatsächlich auch mal sagen, ja, ich gehe jetzt mal zum Steuerberater, ich rufe den einfach mal vorher an, frag, ob das Erstgespräch bei ihm kostenlos ist. Der eine oder andere wird vielleicht schlucken, aber bei den meisten wird es, denke ich, so sein. Dann bespricht man kurz die Situation und dann wird einem auch einfach geholfen. Da wird also keiner hängen gelassen. Und man braucht einfach keine Angst dafür zu haben, dass gleich bei jedem anfängt, die teure Eieruhr zu laufen. Ne, natürlich wollen auch die Steuerberater entsprechend Geld verdienen. Aber bevor man tatsächlich jetzt, ich sag mal, den Karren in den Dreck fährt, lieber einfach mal kurz nachfragen, sich ein bisschen Input holen und dann ist man einfach wieder auf der sicheren Seite.
Ja, das ist, denke ich, ein schöner Abschluss.
Ja, ich denke auch. Thomas, danke, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, genau, bevor wir die Folge beenden, kannst du mir vielleicht nochmal kurz erklären, wie man jetzt dich findet und wie man vielleicht deine Kanzlei auch findet, falls man irgendwie ja nicht so ganz durchsteigt und sich dahingehend gerne bei dir beraten lassen würde. Da kannst du vielleicht kurz nochmal ein bisschen da auf deine Kanzlei eingehen.
Ja, sehr gerne. Also ihr findet mich ja entweder, indem ihr einfach googelt, kommt ihr auf unsere Seite müller-matischek.de oder wenn ihr bei Facebook nach uns schaut, beziehungsweise nach mir schaut. Wir haben da sowohl die Firmenseite als natürlich mich als Profil. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt es auch natürlich telefonisch erreichen. Kontaktdaten habt ihr da. Wir sitzen in Oldenburg, in Norddeutschland, in Niedersachsen, sind eine, ja, sag ich mal, relativ breit aufgestellte Kanzlei und mein Schwerpunkt ist dabei unter anderem halt der Bereich E-Commerce, FBA, eBay und alles, was da drumherum hängt. Ja, und wer weiß, vielleicht meldet sich der eine oder andere, wenn er mal eine Frage hat bei mir. Ich habe ja schon eingangs gesagt, es ist einfach nicht so, dass da einfach gleich die Eieruhr läuft, sondern ich habe sowas selber früher schon mal ein bisschen gemacht auf eBay. Ich weiß, dass das ziemlich schwierig ist, wenn man einfach mal anfängt und da kommen einfach so ein paar steuerliche Fragen auf. Und von daher scheut euch nicht, kontaktiert uns einfach und dann schnacken wir gerne mal miteinander und dann gucken wir mal, ob man zusammenfindet.
Das denke ich auch. Und ich finde es auch sehr, sehr cool, dass du in den Gruppen so aktiv bist. Ich denke, da kenne ich auch schon einige her, dass du da immer Fragen beantwortest, auch bei uns in der Zum Erfolg Community und dort ja sehr, sehr hilfsbereit bist und jetzt auch hier mit uns heute den Podcast aufgenommen hast und hierfür jetzt, ja, wir sind knapp bei einer Stunde wirklich hier deine ja, super Tipps rausgehauen hast, die einem, denke ich, super helfen, hier am Anfang Überblick zu behalten, was ist das Richtige für mich eventuell und wo muss ich so ein bisschen mehr die Augen drauf halten. Deswegen dafür auch nochmal ein dickes Dankeschön, dass du dir die Zeit heute genommen hast und hier mit uns diese Podcast-Folge aufgenommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, ja, ob sich doch der ein oder andere noch traut nach dieser Folge. Wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken. Letztendlich geht's auch nur um Steuern und vielleicht ein bisschen Krankenkasse.
Das stimmt. Das sehe ich auch so. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank und ich denke, wir hören noch voneinander.
Ja, 100%ig. Einen schönen Tag euch noch.
Danke dir auch. Ciao.
Danke, ciao.